Das NDR 2 Update um 12 mit Katrin Schlass.
In Schleswig-Holstein gilt zum Start ins neue Schuljahr ein Handyverbot für Schüler bis zur 9. Klasse. Und eine Expertenkommission soll die Folgen der Corona-Maßnahmen aufarbeiten und Pläne für mögliche neue Krisen entwickeln. Das wird hart für viele Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein, könnte man meinen. Ein letzter wehmütiger Blick aufs Display, noch schnell einen Post absetzen oder 2-3 Videos durchscrollen und dann wandert das geliebte Smartphone erstmal für die nächsten Stunden in den Klassenschrank. Zum Start ins neue Schuljahr gilt nämlich für alle bis zur 9. Klasse ein privates Handyverbot. Smartphones und Tablets dürfen sie nur noch im Rahmen des Unterrichts nutzen. In Niedersachsen gibt es bislang kein generelles Handyverbot. Das Gymnasium am Kattenberge in Buchholz in der Nordheide hat es aber trotzdem eingeführt. Die Idee dahinter, statt Daddeln auf dem Display gibt es mehr Sport auf dem Schulhof und das nutzen offenbar viele auch ganz gerne.
Oh, nein!
Damit den Schülern nicht langweilig wird, stehen dort neuerdings zahlreiche Sportgeräte parat. Das kommt an. Und auch sonst ist Schulleiterin Linda Stoiber positiv überrascht, wie gut die Schüler die Zeit ohne Handy nutzen.
Wir beobachten jetzt in den Pausen, dass Schüler tatsächlich mal wieder Karten spielen, ein Buch rausholen, miteinander sprechen und essen. Also man sieht sie wieder essen. Das habe ich hier so nicht gesehen die letzten Jahre.
Wegen der Handys haben die Schüler zuvor weniger miteinander gesprochen, waren im Unterricht weniger konzentriert. Deswegen müssen nun alle 5- bis 10-Klässler ihre Smartphones den ganzen Tag ausgeschaltet in der Tasche lassen. Im Vorfeld gab es viel Ärger, berichtet Schülersprecher Timon Stargardt.
Aber ich denke, je länger die Regel da ist, desto mehr finden sich Schüler auch damit ab, sehen auch vielleicht, dass es ja durchaus auch gute Folgen hat.
Dass das Gymnasium in Buchholz in Eigenregie ein Konzept ausarbeiten muss, liegt daran, dass es in Niedersachsen ebenso wie in Hamburg keine generellen Regeln zu diesem Thema gibt. In beiden Ländern gilt, jede Schule entscheidet selbst über das Ob und Wie. So hat das Herzog-Ernst-Gymnasium in Uelzen zum Beispiel Handyzonen eingeführt. An bestimmten Punkten auf dem Schulhof dürfen alle Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern kommunizieren. Sonst gilt auf dem Gelände und im Unterricht Handys aus, erzählt Schulleiterin Gabriele Dietrich.
Wenn etwas neben mir blinkt oder schnurrt oder auch in der Tasche blinkt oder schnurrt, dann lenkt mich das von meiner Arbeit ab. Das heißt, ich komme aus meinem Gedanken gerissen und das verlängert Arbeitsprozesse.
Um den richtigen Umgang hat in den vergangenen Monaten auch Mecklenburg-Vorpommern gerungen. Auch Landesschülersprecher Felix Wisowski war dabei und hat gegen ein komplettes Verbot argumentiert.
Es ist so, dass Regeln nur angenommen werden, wenn sie auch von allen mitgestaltet werden, die sie einhalten müssen im Endeffekt. Ein reines Handyverbot sorgt dafür, dass Schüler mit dem Handy auf Toilette gehen und es da nutzen, weil sie es da uneingeschränkt nutzen können. Also zu harte Regeln funktionieren meist gar nicht.
Wie Niedersachsen und Hamburg hat auch Mecklenburg-Vorpommern zwar kein generelles Handyverbot an Schulen, allerdings gibt das Land nun die klare Empfehlung, von Klasse 1 bis 9 auf das Smartphone zu verzichten. Ganz ohne Handy gehe es aber auch nicht, sagt Bildungsministerin Simone Oldenburg.
Da rede ich jetzt als Mutter. Also ich möchte schon, dass ich mein Kind erreichen kann, ob der Bus gekommen ist morgens oder ob der nicht gekommen ist. Also dazu ist es eben Bestandteil des Alltags und auch der Familienorganisation.
Infos von Maximilian Seib, NDR 2 Lüneburg. Musste das sein, dass Pflegebedürftige über längere Zeit keinen Besuch von Angehörigen bekommen durften oder dass die Schulen so lange zu waren? Das waren drängende Fragen damals im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Viele hatten schon früh gefordert, das alles nochmal aufzuarbeiten und das soll jetzt doch noch passieren. Heute nimmt die eingesetzte Enquete-Kommission im Bundestag ihre Arbeit auf. Sie besteht aus 14 Politikern und Fachleuten aus verschiedenen Bereichen und die sollen prüfen und bewerten, was bei der Bewältigung der Pandemie gut gelaufen ist und was eher nicht. Birte Sonnigsen, NDR 2 Berlin. Wer sitzt da in der Kommission?
Ja, die meisten Abgeordneten werden viele Menschen nicht unbedingt kennen. Das sind jetzt keine Fraktionsvorsitzenden oder Abgeordnete, die während der Corona-Pandemie schon eine ganz prägende Rolle gespielt haben. Vorsitzende der Enquete-Kommission soll die CDU-Abgeordnete Franziska Hoppermann aus Hamburg werden. Und zu den Fachleuten, da gehören unter anderem eine Schulleiterin aus Frankfurt, der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, eine Professorin für öffentliches Recht und Gesundheitsrecht, aber zum Beispiel auch Stefan Kluge, der Direktor für Intensivmedizin am Uniklinikum in Hamburg.
Und was ist von der Kommission und ihren Ergebnissen zu erwarten?
Ja, die Kommission soll die Corona-Pandemie grundlegend aufarbeiten, vor allem mit dem Ziel, besser vorbereitet zu sein auf die nächste Pandemie. Da kann man jetzt aber kein Playbook erwarten, keine To-Do-Liste, die dann in der nächsten Pandemie irgendwie abgehakt wird, weil ja unklar ist, was wird das denn für eine Pandemie sein? Was ist das für ein Virus? Wie überträgt er sich? Wer ist dann besonders gefährdet? Davon hängt natürlich dann konkret sehr viel ab. Aber man kann natürlich Lehren aus der Corona-Zeit ziehen, unabhängig vom Virus. Zum Beispiel die Frage, ob so eine Ministerpräsidentenkonferenz wirklich der richtige Ort ist, um Entscheidungen in der Krise zu treffen. Und viele andere Fragen mehr soll sich die Corona-Enquete-Kommission jetzt mit beschäftigen.
Und warum dauert es satte 2 Jahre, bis es die Ergebnisse geben soll, hoffentlich rechtzeitig vor einer möglichen neuen Krise?
Ich finde 2 Jahre jetzt gar nicht so viel Zeit, weil die haben einen ganz schön umfangreichen Fragenkatalog zu bearbeiten. Das sind mehrere Seiten, die da als Auftrag haben und die machen das ja auch nicht hauptberuflich. Die Abgeordneten haben noch eine Menge andere Dinge zu tun, aber vor allem auch die Fachleute haben ja ihre Jobs an der Schule, an der Uni, in der Klinik. Also das Problem ist aus meiner Sicht eher, dass sie jetzt erst ihre Arbeit aufnimmt, mehr als 2 Jahre, nachdem die letzten Corona-Maßnahmen ausgelaufen sind, weil sich die Bundespolitik bis hierhin nicht auf eine Aufarbeitung auf einen Weg einigen konnte. Das ist jetzt anders und heute geht's dann eben los.
Dankeschön, Birte Sönnigsen, NDR 2 Berlin. Und da gucken wir auch noch drauf. In Jerusalem sind bei einem Angriff auf einen Bus mindestens 5 Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. 2 Attentäter waren an einer Kreuzung in einen Bus gestürmt und hatten um sich geschossen, sagt die israelische Polizei. Sie sollen getötet worden sein. Die Identität der Attentäter ist noch nicht geklärt. Innerhalb der EU, in der Schweiz und in Norwegen stellen immer weniger Menschen einen Asylantrag. Das zeigt ein aktueller EU-Bericht. Demnach ist die Zahl der Geflüchteten im 1. Halbjahr um 23% zurückgegangen. Das liegt vor allem daran, dass weniger Menschen aus Syrien fliehen seit dem Sturz des Assad-Regimes. Die meisten Asylanträge gab es in Frankreich und Spanien. Deutschland steht an 3. Stelle. Allerdings klagen hier viele gegen abgelehnte Asylanträge. Vielen TV-Zuschauern war er als Ermittler im Polizeiruf oder in der ARD-Serie Polizeihauptkommissar Krause bekannt. Jetzt ist der Schauspieler Horst Krause im Alter von 83 Jahren gestorben. Das hat seine Familie dem RBB bestätigt. Krause hatte schon in der DDR etliche Theater- und Fernsehrollen. Seinen großen Durchbruch feierte er dann 1993 in dem Film Wir können auch anders von Detlef Buck.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.